Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen und schön habt ihr eingeschaltet. Das ist der Game Changer, der Fußball-Podcast und mein Name ist Valentin. Freut mich, sind ihr am Start und ich freue mich ebenfalls, dass auch er dabei ist. Mein kongenialer Partner, digital mit mir verbunden. Ciao Robin.
Ciao alle und sali miteinander.
Robin, Fußball ist momentan wieder König. Jetzt steht zwar die Länderspielpause an, aber die Woche hat somit alles zu bieten gehabt, was ja Clubfußball momentan zu bieten hat. Es ist Champions League, Europa League gesehen, es hat mega viel Goal gegeben. Unter der Woche ist sogar in der Super League auch gespielt worden. In der AWSL hat es sogar zwei Partien jeweils gegeben, also doppelte, respektive englische Woche. Also Fußball dort und da, man hat sich gar nicht mehr retten davon. Wie ist es dir gegangen damit?
Ja, ich komme gar nicht nach. Ich weiss gar nicht, was schauen und wen und wie. Aber ja, es ist einiges los. Und ich glaube, jetzt kommt dann so ein bisschen die Endphase, der Endspurt. Und das wird dann auch nochmal sehr interessant.
Hey, ich freue mich riesig drauf, jetzt auch auf die nächsten Partien, um vielleicht noch schnell unter der Woche starten in der Champions League. Ich glaube, dort darf man dir als auch mir noch mal einmal mehr zum einem grandiosen Tipp gratulieren, den wir abgegeben haben vor diesem Spiel. Und zwar haben wir ja grossartig angekündigt, wie Manchester City über Real Madrid drüber wird fahren. Ich glaube, das legitimiert dann nochmal unsere Berechtigung, hier einen Fußball-Podcast zu machen. Ich würde sagen, so können wir weitermachen, oder?
Ja gut, alles falsch war auch nicht, aber ja doch, wir haben Bodo Glimt bin ich auch sehr enttäuscht gewesen.
Ja gut, die haben es selber verspielt, fairerweise.
Ja, das ist ja, das hat mir aber wahnsinnig leid hier, aber am Schluss dann auch verdient für Sporting, aber City ist klar, dass...
City kann man auch nicht, gibt's auch keine zwei Meinungen, nein, die sind klar unterlegen gesehen, aber trotzdem überraschend, oder auch?
Ja, schon eindrücklich einfach, wie Real Madrid das einfach in der DNA hat, oder? Und das wissen sie selber auch. Und wenn sie dann mal in den Flow kommen, dann ist es dann schwierig, die zu bremsen.
Ja, das hat dann auch nochmals das gestrige Spiel bestätigt. Am oben ist ja Derby de Madrileño gesehen. Was sie auch, also das Spiel ist hin und her gegangen und es ist wie immer, oder? Atletico kratzt in der Regel immer an der Real, unter anderem auch ein fantastisches Vicius-Goal geschossen, Jesus Christ, wirklich ein absoluter Strich. Aber Real zieht's und was auch so ein bisschen, finde ich, sinnbildlich ist fürs Real in dieser Jahreszeit, ist ein Vini, wo wieder in Topform ist.
Ja, polarisiert. Aber was auf dem Platz dann nachher, wo er wahnsinnige Qualität hat, passiert, das ist dann schon ja, sehr interessant und sehr wertvoll auch für eine Mannschaft, wenn du einen hast oder mehrere Spieler hast, die immer wieder Spieler auf sich ziehen und andere in eine Position dann teilweise auch bringen, wo sie dann gefährlich sind. Also, nein, der ist wirklich der Ende Saison, ein bisschen wie PSG, Ende Saison, dann drehen sie nochmal auf und dann. Wenn es um etwas geht, wenn es um Titel geht, sind sie dann da und darum kosten die Spieler auch so viel.
Ja, das sind, wie man so schön sagt, oder die Spieler, die den Unterschied können machen. Und ich glaube, die sehen wir jetzt momentan so grossartig und darum macht die Phase vom Jahr auch so wahnsinnig Spass. Jetzt finden wir raus, ob uns auch die Woche Super League oder das Wochenende Super League Spass gemacht haben. Ich glaube, ein guter Start in die Partie könnte auch das Spiel sein zwischen dem FCZ und Thun, weil dort ist durchaus ein oder andere passiert, wo man jetzt auch nicht so ganz auf seiner Bingo-Karte gehabt hat. Oder hättest du gedacht, dass der FCZ das Team ist, wo Thun nach irgendwie, keine Ahnung, 14 Spielen ohne Niederlage, die erste Niederlage danach zufügt?
Ich glaube, der eine oder andere hätte ich da vorher gesehen. Dass es jetzt ausgerechnet der FCZ ist, hat mich schon sehr überrascht.
Ja, also ich muss auch sagen, ich glaube, in der Gesamtverlosung sind mit alle vorne dran gewesen. Und das selbst mit den Teams Winterthur und GC. Also der FCZ hat jetzt wirklich nicht gesehen kommen. Aber ja, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben und du hast sicher auch die ein oder anderen Gedanken dazu. Also, ich glaube, was man trotz dem Sieg darf sagen, ist, dass es glücklich war, oder? Also, mit der Spielausbeute darf Thun für einmal nicht zufrieden sein mit den Anteilen, die sie hatten am Spiel. Ich glaube, der Labo könnte in den ersten 15 Minuten schon einen Hattrick schiessen, wenn alles gut läuft. Und das widerspiegelt sich auch in den XG-Wert, oder? Also, der FCZ hat halb so viel XG, nämlich 0,82 zu 1,64. Also wirklich punktgenau, halb so viel Goal, gewinnt aber 2-1. Das ist die eine Wahrheit. Und die andere Wahrheit, die ich noch interessant finde, ist, dass der Matchplan, finde ich, vom FCZ trotz der Spielüberlegenheit von Thun nicht so schlecht war. Oder wie hast du gesehen?
Hey, in erster Linie mag ich es im Hediger gönnen, weil seit der Trainer ist, auch mal sicher der ein oder andere Match war, wo sie ein bisschen unglücklicher waren. Aber ja, also Thun war da schon hochaus dominant gewesen, in diesem Match. Und wie du so auch gesagt hast, viel zu wenig gemacht hat jetzt in diesem Spiel. Also von der Chancenauswertung natürlich. Wo sie sonst eigentlich gnadenlos sind.
Das ist eine Paradedisziplin eigentlich.
Sehr effizient sind, ja. Erstaunlich, ja.
Noch auf das angesprochen, was ich vorhin ein bisschen erwähnt habe, oder? Ich habe einen FCZ gesehen, der entgegen dem sonstigen Spiel, der ich das Gefühl habe, das Team, also auch der Dennis Hendiger, hat sich nicht so recht können entscheiden, ob man jetzt wirklich den Bus will parkieren oder ob man doch noch will selber auch mitspielen, aktiv in dem Match. Der Rido hatte in dem Match jetzt ist der Wiese ganz klar gewesen, aus einer massierten Defensive. Wenn man die Chance anschaut, ist sie nicht so massiert gewesen, aber sicher mit dem Fokus auf der Defensive probieren, dem FC Thun weh zu machen mit Nodelstich. Und ja, wenn man das Resultat anschaut, also wie der FCZ zum ersten Goal kommt, dann kann man sagen, das ist voll aufgegangen.
Ja, absolut, absolut. Wenn das der Matchplan war, muss ich sagen, dann sind sie da vor einmal jetzt sehr effektiv gewesen. Ja.
Gleichzeitig, oder? Also für den FCZ ist es natürlich eigentlich ein Big Win aus mehreren Aspekten aus. Erstens mal kommt man aus einer extrem schwierigen Phase. Zweitens einmal, ja, ist das Potenzial da gewesen, um noch aktiv im Abstiegskampf eingreifen. Das macht man jetzt auch, aber im positiven Sinn aus eigener Perspektive. Nämlich in dem, dass man sich kann entfernen ein Stück weit. Mit 10 Punkten zu GC ist das doch auch jetzt ein gewisser Spielraum. Zum anderen für Thun jetzt natürlich, und das wissen wir ja, nicht wirklich eine Auswirkung auf die aktuelle Situation. Im Gegenteil, ich glaube, das ist jetzt vom Timing her extrem guter Moment, oder? Mit der Nazi-Pause jetzt, ich denke, sie haben ja eine relativ gute Selbsteinschätzung, zumindest die Aussenwahrnehmung, was ihre Leistungen angeht, um jetzt sich wieder sammeln und dann nach der Nazi-Pause wieder angreifen.
Ja, du kannst so oder so sehen. Ich meine, die hinten dran spielen wieder unentschieden.
Ja, das kommt noch dazu, ja.
Hättest du noch weiter können, den Vorsprung vergrössern. Aber es ist sicher so, dass eine Frage, also das, nein, nicht eine Frage von der Zeit, aber dass früher oder später mal, vielleicht nochmal eine Niederlage wird kommen. Für mich, ich sehe es eher von der anderen Seite und sage, ja, es zeigt einfach einmal mehr, dass wenn dann du nochmal patzt, dass die hinten dran einfach nicht parat sind, um nochmal irgendwie in die Nähe kommen. Aber ja, es ist vom Timing jetzt, glaube ich, nicht so schlecht, dass sie sich jetzt in der Nazi-Pause auch erholen und dann nochmal um den Sack dann zu machen, ready sind nach dieser Nazi-Pause.
Wenn wir es von Teams haben, wo ja, die Ausrutscher von anderen Teams nicht können nutzen können, dann glaube ich, ist das eine gute Möglichkeit, um eigentlich gerade hier einen Übergang zu machen. Also, du hast noch etwas zu diesen zwei Mannschaften. Weil ansonsten würde ich hier weiterfahren mit einem Spiel, das relativ schnell abgewickelt ist, nämlich mit Servet GC. GC, die wochenlang jetzt die Ausrutscher vom FCZ nicht können nutzen und wegen dem jetzt, ja, würde ich jetzt sagen, inoffiziell schon den Barrageplatz auf Sicherheit, wobei man auch hinterher schauen muss, aber ja, also GC hat das jetzt lange nicht können nutzen gegen FCZ und jetzt befindest du dich in einer Phase, wo plötzlich hinter Winterthur anklopft, du hast den Trainer entlassen letzte Woche und gehst auf Genf und kriegst mal eine 5-0-Packung. Was machen wir damit?
Nein, ich glaube, das wird fast am spannendsten, ob GC da noch ganz abrutscht. und von Winterthur noch tatsächlich überholt wird oder ob sie einfach in die Barrage gehen. Und dann, ja, dann ist sowieso 50-50. Wobei sie dort eigentlich eine relativ gute Statistik haben. Ich aber sage, ja, irgendwann nimmt sie dann einmal. Ja, es ist einfach so, es ist sehr, sehr schwach. Das längt eine Halbzeit in Genf und das Spiel ist eigentlich komplett entschieden. Ja. Grausame Fehler, also es ist gar nicht gut bei GC.
Ja, so, um dort noch ein bisschen zu präzisieren, 18 Minuten lang.
ja, es ist unglaublich, was gewisse Spieler dort auf den Platz bringen momentan und es ist erschreckend, ja. Darf man ja ruhig so sagen.
Aber lass uns doch dort gerade mal ein bisschen auf Ursachenforschung gehen, weil ich finde schon, die Trainerentlassung, ich habe es jetzt schon so wahrgenommen, dass in den letzten Wochen der Druck auf den Scheiblehner grösser geworden ist, weil halt Resultate ausgeblieben sind. Das Wissen darum, dass vorher recht lang, auch schon bei nicht so guten Resultaten, eigentlich immer lobende Worte gefunden worden sind für ihn. Und dann ist es extrem schnell gegangen und ich meine, man hat jetzt eine interimistische Lösung mit dem Gernot Messner, U21-Trainer, Co-Trainer wird Gelsen Gashi, der auch schon in der U21 war. Ich finde es ein komisches Signal irgendwie, sowohl nach außen als auch für die Mannschaft irgendwie. Ja, jetzt auch mit dem Resultat 5-0, oder? Also halt irgendwie nicht ganz können nachvollziehen, was die Signalwirkung hat sollen sein. Auch wenn es natürlich eine gibt und darüber gesprochen worden ist. Aber ich weiß nicht, wie siehst du es? Ich meine, du kennst den Verein sehr gut. Du hast ähnliche Situationen erlebt mit GC. Wie nimmst du das wahr?
Hey, relativ ähnlich. Ich glaube auch, dass viel schon vorher entstanden ist, so wie die Situation jetzt ist. Den Trainer hättest du auch viel früher schon bei gewissen Momenten können ersetzen. Jetzt ist eher so gewesen, so okay, Fragezeichen. Viel bewirkt hat es bis jetzt nicht, ganz und gar nicht. Und es zeigt schon sehr, oder es gibt viele Indizien, die dafür sprechen, dass so einiges gar nicht gut ist hinter den Kulissen. Ich weiß nicht, ob Alain Souter da wirklich alles noch im Griff hat, ob die Spieler noch mitziehen. Das merkt man halt einfach auch anhand von der Körpersprache teilweise. Oder ich bin da ja letztes Jahr auch im Match gewesen. 15 Minuten super und dann auf einmal wieder ein Einbruch. So ist dann auch das nächste Spiel wieder gewesen. Jedes Mal der gute Start in ein Spiel und dann einfach komplett nicht da und dann teilweise auch halt noch der ein oder andere ein bisschen Erfahrungswert oder Qualitätsfrage und so wird es dann wahnsinnig schwierig, wenn dann alles zusammenkommt, oder? Und ja, es ist wirklich nicht gut, was bei GC abgeht.
Aber lass mich da noch kurz, oder, beim Alain Souter gerade bleiben, weil ich gebe dir absolut recht, es wirkt gerade momentan nicht so, als wäre GC Herr der Lage. Ich meine, auf Winterthur können wir noch sprechen. Die haben zwar auch verloren, die machen aber im Vergleich zu GC einen komplett anderen Eindruck, obwohl deren Ausgangslage noch viel schlechter ist. Ich glaube, das hilft gerade momentan auch nicht. Und gleichzeitig auch der Entscheid. Also, du hast jetzt angesprochen, dass man den auch schon hätte können früher treffen können. Was ich mir noch so ein bisschen überlegt habe, ist ein GC rein von der Kaderstruktur angefangen letzten Sommer, dann am Winter mit den Ergänzungen, ist ein GC überhaupt in der Lage, viel mehr zu leisten, als man Stand jetzt auf dem Papier hat? Oder nicht? Und ich habe eigentlich den Eindruck, ich glaube nicht, dass da viel mehr möglich ist mit GC. Und das ist auch das, was ich immer verstanden habe, dass man den Gerhard Scheiblehner in Phase auch gelobt hat. Ein Grund mehr, wieso ich jetzt den Zeitpunkt als auch den Entscheid nicht verstand, vor allem, wenn du ihn mit jemandem ersetzt, der nachweisbar, oder? Die haben sich gut verstanden. Die kennen sich, also sie haben sich kennengelernt und dann ist es ein paar Wochen gegangen, ist er U21-Trainer geworden. Ich glaube auch von der Philosophie her sehr ähnlich, außer dass er weniger Erfahrung hat. Also rein von dem, was wir von außen wahrnehmen, gibt es nicht viele Gründe, wieso man den Entscheid sowohl zum Zeitpunkt als auch grundsätzlich hat müssen treffen.
Ich will gar nicht zu viel auf das Trainerthema eingehen, sondern Dale Souter ist einer, der, ja, ich war bei St. Gallen schon ein bisschen so gewesen, der enorm viel Einfluss nahm. Zum einen finde ich jetzt bei GC, dass der Scheiblehner, ich finde den nach wie vor einen guten Trainer, aber der Scheine, den musst du in Ruhe lassen, den musst du in Ruhe arbeiten lassen. Und wenn du hinten dran einen hast, wo ständig irgendwie aufgrund von Einzelnen oder ja, dann teilweise halt auch mal ein paar Spiele immer wieder will Sachen reinbringen und das ist ja auch gut. Oder? Das hat ja auch schon funktioniert gehabt. Aber das heisst nicht, dass wenn es einmal bei St. Gallen oder ist jetzt egal welcher Verein noch immer funktioniert hat, dass es dann beim XY-Verein dann auch wieder funktioniert. Das ist immer abhängig von den Menschen, es ist immer abhängig vom Kader, vom Zeitpunkt, von den Spielern etc. In diesem Fall finde ich, hat er sich jetzt schon ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Was geht ja auch gut. Vielleicht hat das auch ein bisschen Vorgeschichte, weil er da ja. Ja, man hat ja auch immer wieder lesen, dass er ja mit den Amerikanern, wie soll man das sagen, schon nöch ist und vielleicht auch gewisse Versprechungen stattgefunden haben. Und dann möchtest du umso mehr, dass es gut kommt und dass du dem gerecht wirst, was abgemacht war. Ich glaube, manchmal ist weniger mehr und ich vermute, dass du diesen Spieler oder die Spieler mehr Freiheit hättest du müssen geben. Auch hinter den Kulissen. Was ich so auch jetzt mitbekommen habe vom einen oder anderen, von der einen oder anderen Information, die ich doch ein bisschen bekommen habe. Und es ist einfach so, dass wenn es einmal neu funktioniert hat, ich wiederhole mich jetzt. Das heisst nicht, dass es neu anders dann auch funktioniert, weil du das musst abhängig machen von den Werkzeugen, die vor Ort sind und dann auch die Rolle, wo du selber hast, gut kannst einordnen und probierst herauszufinden während der Saison auch, und das ist auch eine Challenge, wie viel Einfluss nimmst du, wie viele Entscheidungen triffst du oder lässt dann halt einfach auch mal im Staff oder auch den Spieler, je nachdem, oder? Und ich glaube, dass das schon auch ein Thema ist in dieser Saison bei GC.
Also, ich fasse nochmal schnell zusammen. Wer da gut zugelost hat, der wird merken, der Robin hat da schon leicht kryptisch geantwortet, dass natürlich auch, weil er den Verein sehr gut kennt und auch die ein oder andere Personalie, verfolgt oder auch ein bisschen Bezug dazu hat. Dementsprechend können wir da nicht noch mehr im Detail drauf eingehen. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, außer ihr stellt konkrete Fragen, aber ich glaube, so können wir es mal stehen lassen. Ich glaube, zu Servet braucht man nicht viel Wort verlieren. Ich glaube, es war ein überzeugender Sieg, der aber nicht wirklich relevant ist, weil Servet 8 ist und weder nach oben als auch nach unten noch grossartig etwas rissen kann in der Saison. Dementsprechend, glaube ich, kann man Servet relativ gut so stehen lassen. Vabene, gehen wir zum nächsten Spiel, und zwar ist das Sion gegen St. Gallen. Ein Spiel, wo ich muss sagen, dass habe ich relativ so erwartet, wie es rausgekommen ist. Bin überrascht gewesen, St. Gallen doch verhältnismäßig mehr Chancen gehabt, als ich gedacht habe. St. Gallen traditionell immer wieder mal an mir. Gegen Sion, gerade auch aufgrund von der Art und Weise, wie Sion spielt, oder? Das entspricht nicht zwingend einem Gegner, wo St. Gallen gern hat. Aber sie gehen 1-0 in Führung. Dann, wäre ein Moment gewesen, zeigen, oder? Dass man dranbleiben kann, auch nach oben. Aber es hat dann schon seine Gründe, wieso der Abstand zu tun dann halt der ist, was ist, oder? Und Sion kommt relativ zügig zu diesem Ausgleichstreffen, hat auch davor schon genau gleich viel, wenn nicht sogar mehr Chancen. Auch XG-Werte sind leicht höher für Sion, von dem her leistungsgerecht unentschieden, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Schließe mich komplett an. Typische Sion-Match, die wir auch schon thematisiert haben, wenn sie dann daheim sind. Gut, jetzt ist St. Gallen gekommen, trotzdem. Schwieriger Auswärtsmatch aus Sicht von St. Gallen. Und Sion, wo sich da einen Punkt auch erkämpft, oder? Das kann man schon so sagen.
Ja. Wobei, eben, ich glaube, für Sion war je nachdem sogar noch ein bisschen mehr Ding gelegen. Ich glaube aber auch, gleichzeitig wird man nicht allzu traurig sein, weil mit dem Unentschieden hat man jetzt endgültig den Schritt geschafft, offiziell in die Championship Group. Es ist ihnen nicht mehr zu nehmen. Und das ist ein Riesenerfolg, oder, für die Walliser. Ich glaube, das hat jeder und jede Funktionär und Funktionärin unterschrieben vor der Saison, dass man da in die Championship Group kommt. Und ja, ich glaube, es ist auch absolut verdient.
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Sie haben, für mich wäre noch mehr drin gelegen, wenn wir es so anschauen. Mhm. Aber so ist das absolut gut und richtig auch und verdient. Jetzt schauen wir mal, was noch drin liegt in den letzten Spielen. Oder? Ich meine, viele Punkte sind es nicht. Wenn sie da noch zwei, drei Mal gewinnen, dann wird es auch noch mal interessant nachher auf Platz 3. Platz 4 und Platz 3, wo sie allenfalls können noch attackieren können, je nachdem. Ne?
Ja, so viele Punkte trennen nicht zwischen diesen Plätzen. Ich weiss jetzt nicht, ob das unbedingt ein Hot Take ist, aber ich finde, Sion hat eben Match-Ding gehabt, oder auch von der Saison her, wie sie erfolgreich haben können gestalten. Ich finde, Sion hat eben schon auch ein bisschen Thun-Charakter. Also rein von der Art und Weise, über was sie kommen. Sie haben ähnlich gute Fußballer in diesem Team und ein Kader, der gut zusammengestellt ist und vor allem ähnlich wie Thun auch schon sehr lange zusammenspielt. Und bin dementsprechend voll bei dir. Gut, es sind dann doch nochmal deutlich viel mehr Punkte mehr zum FC Thun, aber rein von der Veranlagung her absolut bei dir. Da wäre mehr drin gelegen sogar noch.
Mhm. Das ist ja so, absolut. Das zeichnet vielleicht den Thun auch aus, dass die Spiele, wo zum Beispiel Sio Punkte liegen, wo Thun dann gewonnen hat. Oder? Und darum ist Thun so weit vorne. Aber von der Möglichkeit und vom Kader her ist das wahnsinnig interessant, was Sio nach wie vor hat.
Wunderbar, dann können wir auch das Spiel schon hinter uns lassen und zum nächsten springen, im Sonntagsspiel, und zwar ist das erste Spiel, das wir hier besprechen wollen, der FC Winterthur, wo daheim, ja, unglücklich, glaube ich, darf man sagen, gegen den FCB 0-2 verliert. Zuerst vorab, ich glaube, über das können wir nicht drum herum zu schwätzen, ist der David Degen zuerst beim Blue und dann im vereinseigenen Podcast gesehen. Und es ist über diverse Sachen geschwätzt worden. Ich könnte 100 verschiedene Themen jetzt hier aufmachen, Robin. Eins, was aber sicher die ganze Fußballschweiz bewegt, ist die Position vom Goalie, oder? Wo man sehr offen auch diskutiert hat in diesen Gesprächen. Es hat dann ein Interview gegeben von Daniel Stucki. Und dort verdichten sich die Zeichen, dass man konkret am Jonas Omlin dran ist und gleichzeitig noch ein bisschen auf Jan Sommer hofft. Wie siehst du das?
Also wäre ich lieber würde sehen zwischen den Pfosten, oder? Ja,
allgemein Thematik.
Ja, ich sehe eigentlich ganz einen anderen zwischen den Pfosten, aber das ist eine subjektive Meinung und die sage ich jetzt auch nicht. Aber du, ob Omlin oder Sommer, es sind beide sehr interessante Lösungen. Ich kann mir einfach vorstellen, dass es sich ein bisschen etwas kosten wird. Egal, wer du jetzt von diesen zwei holst. Ich sage sogar beim Momli noch ein bisschen mehr. Wo ich mir vorstellen kann, dass Jan vielleicht auf das eine oder andere auch verzichten würde, wenn er die Rückkehr machen könnte. Aber ist jetzt bei mir, ehrlich gesagt, ist das jetzt nicht mega präsent oder etwas, wo ich jetzt oben nicht einschlafen kann, wer jetzt im Goal steht, nächstes Jahr so beim FCB.
Ja, fair. Also das liegt natürlich auch daran, dass beides veritable Lösungen wären, speziell für die Super League. Da bringen beide einen gut gefüllten Rucksack mit, kennen die Situation im Goal steht beim FCB.
Siehst du eher in Pole Position, auf dieser Position?
Also ich bin schon auch ähnlicher Ansicht wie du, dass es natürlich ein bisschen eine Frage von der Strategie ist in dem Sinn. Also sowohl der Omlin als auch der Sommer sind beide über 30, Jan Sommer sogar deutlich über 30. Und ich finde schon auch, dass die ein oder andere Personalie auch in der Super League rum war, wo rein alterstechnisch und auch mit sag mal Gewinnpotenzial noch rum war, dass durchaus auch, dass es Personalien gibt. Also von dem her, das ist ja auch nicht ganz unrelevant für einen Verein wie der FCB, der ja ganz offensichtlich so operiert. Dementsprechend ja. Habe ich spannend gefunden, dass es scheinbar schon so deutlich und so vorgeschritten, gerade speziell im Fall vom Omlin, ist. Ich denke, wenn man eine von diesen beiden Lösungen kann umsetzen, ja, dann ist man sicher gut auf dieser Position aufgestellt. Speziell beim Sommer schwingen natürlich noch andere Faktoren mit. Ich denke, das ist ohne Zweifel der grösste Goalie, der das Land je hervorgebracht hat, mit der Vergangenheit bei diesem Verein. Und wenn die Möglichkeit besteht, ihn zu verpflichten, dann ist das natürlich ein riesen Coup. Allerdings, und ich glaube, das ist wie so der springende Punkt, ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch gar nicht wirklich um finanzielle Aspekte geht, sondern wirklich darum, dass er halt immer noch momentan bei Inter spielt, auf dem Weg ist, wieder Meister zu werden und dementsprechend ja, der Beweis noch schuldig geblieben ist, sich müssen für die Super League wieder empfehlen. Also da liegt noch mehr drin aktuell als nur in Anführungszeichen der FCB.
Ist das so? Lest man das auch in gewissen Medien, dass noch andere Sachen als Thema sind, oder?
Du, ich glaube, die Situation bei Inter ist auch noch nicht ganz klar. Bei Inter ist es ja schon auch so, dass traditionell Goalies gerne mal relativ schnell angezählt werden, wenn mal ein Patzer dabei ist. Wobei man muss sagen, er spielt eine gute Saison, hat auch schon ein paar Zerdinge gehabt, aber overall spielt er eine gute Saison und sie sind Tabellenerste und ziemlich sicher wird das in einem Meisterschaftstitel enden. Ich glaube einfach, dass die Situation dort noch nicht ganz klar ist und dann kann ich es durchaus verstehen, dass er offen ist, dort noch zu bleiben, wenn das eine Möglichkeit ist. Also kann ich 100% verstehen.
Okay. Ja, du, ich bin gespannt, wo sein Weg noch weitergeht. Wäre aber aus Sicht vom FCB sicher eine absolute tolle Geschichte, wenn er da wieder zurückkommt. Ich bin dann aber auch nicht völlig überzeugt, dass dann wegen ihm oder wegen ein, zwei anderen dann alles anders wird, weil wenn es so ein Jan Sommer kommt, wo strukturiert guter Verein war jetzt in den letzten paar Jahren, nachher zum FCB kommt, wo ganz andere sag jetzt mal, Ideen hat von Vereinsführung, dann bin ich dann gespannt, wie er das sieht oder wie er das jetzt schon will sehen. Da müssen wir eigentlich eh nochmal drauf ansprechen. Aber ist ja klar, dass das nicht möglich ist.
Ja, und wie komme ich jetzt von unstrukturiert zu diesem Spiel? Das ist schwierig. Nein, Spass beiseite. Das ist natürlich der rote Teppich zum Loslegen und über das Spiel zu schwätzen. Das Ding ist ja losgegangen wie die Feuerwehr, oder? Also, Winterthur kommt geil raus. Hat einen Ladenschuss und ziemlich gleich danach oder der Penalty. Der geht dann aus Sicht von Vinti leider daneben. Und das ist bitter. Also zum einen, ich weiß nicht, hast du die Map gesehen vom Roman Buss mit den Penaltys, die er geschossen hat?
Ja.
Weiss ich jetzt nicht, ob er der richtige Kandidat war, um das Ding zu schiessen. Hat es jetzt aus diversen Gründen auch Ansprechen gefunden, wenn jetzt gerade speziell der André Runzico mit seiner Vernetztheit zu diesem Verein als auch in der Form, wo er sich die Saison befindet, sich den Ball geschnappt hat, aber es ist einmal nicht so gesehen und wenn man den Match bis zum Schluss dann anschaut, das ist schon unglaublich bitter für Vinti.
Ich hätte Girgic eingewechselt, dann ist dann der Penalty schiessen lassen.
Ja gut, er dreht halt ein anderes Liebling und kennt die Probleme per se einfach nicht. Aber das ist eigentlich ganz am Anfang, das ist ein maximaler Gamechanger gewesen, weil der FCB ist ja wirklich gar nicht gut gestartet und ich kann dort von Glück reden. Und dann gehen sie mit der ersten Chance in Führung, die ist fairerweise wirklich gut rausgespielt. Also das ist ein Top-Ball von Benny Traore, der allgemein in diesem Match mal wieder Lust gehabt hat. Das ist jetzt ein bisschen fies. Er hat natürlich auch sonst Lust, aber in den letzten Wochen oder sogar Monaten ist ihm jetzt wirklich nicht viel gelungen. In diesem Match, finde ich, ist das wirklich ein guter Auftritt gewesen und der Ball ist fantastisch auf Sala. Genauso muss er kommen und dann ist es natürlich scheiße für Winterthur, nachher im Rückstand hinterher zu rennen, gerade auch mit dem Momentum, das du gehabt hast. Dann fallen die Sachen so wieder, wie sie klassisch fallen, oder? Dann könnte es theoretisch eine rote Karte geben für einen Metinho. Dann nach der Pause schießt der FC bis 2-0 und dann rennst du tot und dämlich und die rote Karte gegen den Film von Bremen hilft dann auch nicht mehr, das ist Sport.
Hey, einmal mehr mega so schade aus Sicht von Vinti, oder? Wieder die kleinen entscheidenden Details, die einfach auf Seite vom Gegner gehen und wo dann halt auf die Länge vom Spiel nachher auch spielentscheidend sind, oder? Obwohl eben Vinti jetzt einmal mehr wieder super gestartet, wenn die Goal dann auch drin sind, ich meine, dann steht es 2-0, wenn beide Goal zählen, oder beide, wenn er den Penalty macht und das Goal zählt. Oder der Latte-Schuss. Wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Und dann ist es dann wieder auch schwieriger für einen FCB, oder? Aber es passiert das Gegenteil. Und du gehst sogar in Rücklage, oder? Und dann, ja.
Gut, da hat einmal ein grosser Fußballphilosoph gesagt, hätte, wäre Fahrradkette. Um da den Lothar Matthäus zu zitieren. Ich habe mir nach dem Match so gedacht, ja, später, mega nervig, hast du ein paar Gramm einmal mehr angemerkt. Aber es sind wie zwei Sachen gewesen, die mir geblieben sind. Zum einen, ich glaube, mit 5% mehr Qualität im Kader wäre das Spiel nicht so ausgegangen für Winterthur. Hat wirklich wenig gefehlt, aber am Ende ist es wirklich eine Qualitätsfrage, weil das sind zwei ja, Situationen, wo der Beni Traoré jetzt in dieser Situation, wo ja, einmal ein Top-Goal schießt, oder, wo er unter die Latte bängelt und zum anderen den Pass, den er spielt. Und sonst ist da wirklich nicht viel rum gewesen und bei Winti fehlt das halt, oder? Also, der Raymond Arnold hat zum Beispiel auch einen auf dem Fuß. Der muss einfach rein. Bei aller Liebe. Und ja, dann langt das halt nicht. Auch gegen ein Team, das nach wie vor in der Findungsphase ist. Und da reden wir jetzt nicht nur vom Team selber, sondern ich finde auch der Verein. Eben, wir haben jetzt nicht mehr weitere Punkte aufgegriffen von diesem Interview vom Dave Degen. Aber, also ich muss auch sagen, ich finde es auch sehr kritisch, wenn ich ehrlich darf sein. Und nichtsdestotrotz, was das Zweite, was der Rahmen noch gesagt hat, und das finde ich sehr interessant, ist, er hat gesagt, wir haben wieder mehr Spieler zur Verfügung, das gibt uns mehr Kontrollen im Spiel. Und ich finde, das merkst du. Ich finde, das merkst du. Winti ist schon deutlich stärker, auf bescheidenem Niveau wohlgemerkt, aber trotzdem deutlich stärker als auch schon in dieser Saison.
Denkst du, Winti schafft es noch, GC einholen?
Also, es ist sicher so, dass GC natürlich den Steilpass jetzt in Form von Alain Souter schon gespielt hat. Die kann er auch jetzt noch im fortgeschrittenen Alter. Aber ja, es kommt schon auch noch drauf an, gell? Also es gibt noch das Direktduell. GC empfängt jetzt zum Beispiel auch Sion daheim. Dort haben sie traditionell nicht so schlecht ausgesehen. Jeweils gegen Sion die Heime. Und Winti muss halt irgendwie zu Punkt kommen, aber rein vom Momentum und von der Art und Weise, wie die Mannschaft aufs Spielfeld auftritt, ist für Winterthur immer noch vieles möglich. Und vieles heisst immerhin der Bauersplatz. Und vor 2-3 Wochen war das noch nicht denkbar gewesen von dem her.
Aber stell dir vor, Winti holt jetzt da, jetzt sind ja noch zwei Spiele, bis da der Modus wieder in die nächste Ding geht, oder? Mhm. Hole aus diesen zwei Spielen 4 Punkte. Ja, dann will ich aber sehen, was passiert.
Ja, nein, klar. Und ich meine, am Schluss eben hast du die Relegation Group, wo sie nochmal gegen jeden spielen, also sprich auch nochmal gegen GC, das sind 6 Punkte zu vergeben. Und allein schon die können streng noch für beide Teams, wenn wir jetzt einfach schauen, wie die Formkurven so sind, massiv entscheidend sein. Also von dem her, nein, Gasse ist definitiv nicht.
Da wird es schon noch spannend.
Ja, 100%.
Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend.
Ja, also du kannst noch einen Schritt weitergehen und sagen, nebst dem Kampf um die anderen europäischen Plätze hinter dem FC Thun, ist das Abstiegsrennen sicher das, was am meisten Spannung bietet.
Ja.
Gut.
Da bin ich gespannt. Ja.
Wunderbar. Dann machen wir hier auch den Sack zu und gehen wieder einen Schritt weiter. Und zwar zum Spiel IB gegen Lugano. Dort darf man zuerst ein Kompliment aussprechen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. IB hat im Zug von ihrer Anti-Rassismus-Kampagne, die sie, glaube ich, schon seit irgendwie 1986 machen, ein Spezialtrikot rausgegeben. Und ich muss sagen, das finde ich, hat mir sehr gefallen. Sehr schön. Mhm. Einziger Makel ist die Arial-Schrift vorne drauf. Ich finde, da hat man sich noch Mühe machen, das noch ein bisschen geschickt grafisch zu machen, aber das ist ein Detail. Spielt ja alles auch keine Rolle. Auf jeden Fall, Joko, das Spiel unentschieden aus. Der Nutznießer und das auch noch mit einer bescheidenen Partie ist der FCB in dem Moment. Springt ja auf Platz 3. Und ja, ich weiß nicht, was für die Aufhänger ist. Für mich ist es immer so ein bisschen IB ist immer der gleiche und bei Lugano fällt mir auf, die spielen immer komisch in Bern. Ich habe irgendwie den Eindruck, in Bern wird Lugano oft nicht so warm. Oder wie erklärst du die bescheidenen ersten 60 Minuten?
Ja, ich war auch schon im Stadion, wo tatsächlich IB Lugano war. Das ist noch nicht so lange her. sehr dominant gsi dort damals. Aber dann kommt IB mal ein bisschen in Fahrt und dann werden sie dann wie umgedrückt. Aber ja, sie haben schon eher immer ein bisschen Mühe in Bern, das ist ja so, ja.
Und auf der anderen Seite IB, wo auch wieder das Gesicht zeigt, das man kennt, also relativ gut gestartet, früher oder später dann auch mit dem 1-0, eine tolle Aktion von Virginius, wo der in sich massiv befindender Form der Alvin Sanchez reinknallt. Ja, ich glaube, über ihn muss man nicht mehr gross viel Wort verlieren. Das ist eine schöne Szene gewesen. Und dann, ja, brechen sie nicht ein, aber ganz Spiel wieder aus der Hand. Ich denke, sie haben mehr investiert als Lugano overall, aber ja, am Ende ist es wie ein Unentschieden, wo beiden nicht wirklich hilft, oder?
Gut, für Lugano ist, glaube ich, schon noch im Hinblick jetzt auf die nächsten paar Spielwochen, kannst du sagen, ist okay, der Punkt.
Ja, ist besser als nichts, ja.
Ja, IBR, ja, ist zu wenig, ja. Wenn du die Tabelle anschaust, wie die Situation ist.
Was denkst du, ist in Bern los, wenn man die europäischen Plätze verpasst?
Ja gut, ich glaube, unabhängig von dem wird eh etwas ein bisschen los sein nächsten Sommer. Also ich gehe schwer davon aus, alles andere würde mich erstaunen.
Hast du das vom da muss ich schnell einhaken. Hast du das vom Castella mitbekommen? Du kennst den ja.
Ja. Darfst du mir gerne sagen, was passiert ist?
Dass er seine Posten abgibt.
Im Sommer? Mhm. Ja gut, dann ist immer schon das Erste, wo wir ein bisschen angekündigt haben, schon jetzt. Also eben, das verwundert mich jetzt nicht, weil vor ein paar Wochen, wenn ich zurückdenke, haben wir das Thema auch gehabt, oder? Und die werden ja dann zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich sicher auch ihre Sitzungen gehabt haben. Und dass sie jetzt zu dem Entschluss kommen, ist sicher mal gut, ja? Weil es braucht Veränderung, es braucht neue Köpfe, neue Ideen. Ich sage nicht bessere, aber sicher wieder ein bisschen neue Dynamik. Und vielleicht auch eine Umdenkung von der Strategie, wo hoffentlich IBE dann wird jetzt ab dem Sommer dann, können umsetzen. Aber ja, in dem Fall sind sie schon die erste Massnahme da am Umsetzen.
Gut, das haben wir vorhin der Vollständigkeit haben noch vergessen zu sagen, oder? Also sowohl Lugano als auch St. Gallen haben unter der Woche noch gespielt. Dort ist mehr oder weniger glanzloses 1-1 gewesen. Das hat sicher auch noch vielleicht ein kleinen Einfluss gehabt bei beiden. Gerade speziell bei St. Gallen, wenn man sieht, dass die dann am Wochenende auf Sion haben müssen. Lugano hat zweimal auswärts gespielt. Das ist natürlich auch nicht ganz einfach. Von dem her, ja. Gerade spezifisch auf Lugano bezogen, hast du natürlich recht, das ist ein Punkt, den man nimmt, vor allem wenn man überlegt, dass man noch mit einem Rückstand hinterhergerannt ist. Gut, dann kommen wir zum letzten Spiel, und zwar ist das Luzern-Lausanne. Ich finde, auch diese Geschichte ist relativ schnell erzählt, nämlich damit, dass die Saison eigentlich schon vor einer Woche vorbei war für Lausanne, und so haben sie ja auch gespielt.
Ja, sagen wir es so, dass er die Schuster wieder einmal mehr gezeigt hat, wie viel Qualität er hat.
Da musst du mir jetzt schnell etwas sagen. Ich weiss nicht, ob du das gesehen hast oder gehört hast. Die Aussage von deinem ehemaligen Sportchef, Admir Mehmedi, wo darauf angesprochen worden ist, wieso und ob er doch nicht auch ein Thema für die Schweizer Nationalmannschaft könnte sein.
Also der Mehmedi hat das so quasi in die Runde gefragt, oder?
Er ist es gefragt worden und er hat absolut zugestimmt, dass das auch mit seinen Leistungen eigentlich schon auch einer für die Nationalmannschaft müsste sein.
Spannend, ja.
Ich gebe das, ja.
Ja, nein, sag.
Ich gebe das sonst gerne nachher beim Nazi-Teil nochmal auf, weil da gibt es speziell eine Personalie, die ich finde, aufgrund von seiner Relevanz oder eben nicht, hat man da durchaus Matteo Di Giusto wirklich mal eine Chance geben, auch ein Signal für die Super League, aber das Thema an sich ist eh momentan sehr schwierig in der Nationalmannschaft. Ja, hey, wie gesagt, also Lausanne hat wirklich gar nicht auf die Kette bekommen. Ich finde, da ist auch wirklich die Spannung draus gesehen. Ob es jetzt wirklich damit zusammenhängt, dass sie nicht in die Championship Group gekommen sind oder nicht, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber ich finde, man sieht es auch bei Sachen wie, schießt der Piastuan wieder das 100.000. Kopfballgoal mit der Luzern-Variante, wo ich mir so ein bisschen denke, okay, dürfte man jetzt schon auch wissen und gerade auch, zum irgendwie in einem Auswärtsspiel mal einen Fuss in die Tür zu bekommen, müsste das verhinderbar sein. Aber wenn das nicht möglich ist, ja, dann wird es halt schwierig. Gell?
Gut, der Pius Dorn ist ja nicht bekannt dafür, dass er wahnsinnig viel Kopfball-Goal macht. Oder bin ich da falsch?
Ja. Eben. Ja, also.
Ich glaube, das sagt einiges.
Also es war Ironie gewesen, wer es nicht erahnt hat. Anyway, Robin, machen wir weiter und verlieren die Super League. Und zwar aus folgendem Grund. AWSL hat doppelt gespielt unter der Woche, als auch am Wochenende. Und ich möchte gerade mit dem ersten Spiel starten, weil dort hat sich eine kleine Verschiebung ergeben. Das erste Spiel ist nämlich IB gegen den FCB. Die FCB-Frauen gewinnen das Spiel 3-0, sehr deutlich. Das, obwohl IB unter der Woche mit Konkurrentinnen von GC noch 0-1 oder 1-0 schlagen. Ein Zeichen, gerade auch speziell, weil IB zwar Zweiter bleibt, aber der FCB aufgrund von den anderen Resultaten springt auf den dritten Platz. Das ist... Habe ich auch nicht, ich habe es schon mal gesagt, aber auch das habe ich nicht unbedingt auf meiner Bingo-Karte gehabt.
Nein, generell die letzten paar Spiele, die haben einen richtigen Flow gerade. Mhm. Die FCB-Frau, ich bin auch ein bisschen, sag jetzt mal, positiv überrascht. In Bern 3-0 gewinnen, das ist relativ souverän, also 0-3 gewinnen, ist relativ souverän. Da muss man schon so, da muss man zuerst schaffen.
Ja. Sehr, und dann unter der Woche ja im Joggerli gespielt gegen St. Gallen, auch dort 3-0 gewonnen. Also 6 Goal in 2 Spielen gegen Teams, die durchaus auch schwierig zu bespielen sind. Das war eine gute Woche für die Baslerinnen. Und ja.
Sehr, ja.
Für IBE wiederum, eben der Sieg gegen GC war natürlich Gold wert, um dort ein bisschen Distanz zu schaffen. GC befindet sich ein bisschen in einer, was soll ich sagen, Formkrise, ja, weiß ich nicht.
Ja, aber, da kann man schon sagen, doch, da kann man schon sagen. Ja.
Ist natürlich schon auch ein bisschen spannend gewesen, oder? Nach dem Abgang und diesen Tumult mit Baywa und noch ein, zwei Spielerinnen, die den Verein verloren haben. Sehen, wie sie sich in der Rückrunde schlönen. Momentan ist so ein bisschen ein Auf und ein Ab, oder? Also jetzt haben sie Servet am Wochenende gehabt, dort verloren deutlich mit 3-0. Ich glaube, an Servet kommen die wenigsten Teams momentan an, aber eben aus 0-1 gegen IB. Das sind 6 Punkte, die du abgibst, oder? Und wie gesagt, oder? Die FCB hat sich jetzt vorbeigeschoben. Dort ist gerade einiges am Tun, so wie es scheint. Und, ich bin gespannt. Aber
hätte ich nicht erwartet im Fall, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte gedacht, dass die jetzt auf Ende Saison nochmal kommen.
Ja, ich auch, oder?
Wie es Mannschaften machen, die sich da vorne bewegt haben, auch letzte Saison oder generell da vorne sind.
Genau, wie sie es auch speziell gemacht haben, gell? Von dem her, ja. Gebe ich dir recht, hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, sie haben, wenn es mir recht ist, noch ein Nachtragsspiel. Aber ja, es wird dann schon spannend sein, ob sie wieder in den Flow kommen, eben wenn es dann in den K.O.-Spiel, sage ich jetzt, um die Wurst geht, um dort ja, vor allem Servet Paroli bieten, da kommen noch andere Mannschaften voran. Ja, wird sicher interessant. Zu den weiteren Partien, Robin. Rappi spielt gegen den FCZ am Wochenende 0-0. Das gleiche Resultat hat Rappi schon gegen Aarau gespielt. Was ganz in Ordnung ist, weil so hat man jeweils 2 Punkte geholt, die wichtig sind. Rappi wird nicht aller Voraussicht nach in die Abstiegsrunde fallen. Und was auch sehr interessant ist, im Abstiegskampf ist ähnlich wie in der Super League. Oben wird sich jemand absetzen und unten spitzt sich der Abstiegskampf zu. Aarau gewinnt im Direktduell im Brücklifeld 2-0 gegen Thun.
Ja, Thun habe ich jetzt schon noch. Habe ich schon noch ein bisschen auf der Rechnung gehabt, dass die da noch mal ein paar Punkte holen und dass es noch spannender wird. Aber ja, ist natürlich Big Point. Big Points für Aarau.
Natürlich. Absolut. Eben Luzern hat auch hat unter der Woche 1-1 gespielt gegen den FCZ. Und dementsprechend dort ja auch können aufschließen. Also Aarau und der FC Luzern stehen mit jeweils 10 Punkten da und der FC Thun wiederum hat aber jetzt schon Klarheit, dass es ja in die Abstiegsrunde geht nachher. Ich bin bei dir, ich habe auch gedacht, und so haben sie ja auch angefangen, dass sie da sich eventuell noch befreien können, aber die Runden haben es jetzt so hergegeben, dass Luzern als auch speziell Aarau sich jetzt nochmal wirklich haben können fangen und jetzt ja drum kämpfen, wer dort in die Abstiegsrunde muss.
Hast du nochmal für alle, die es nicht auf dem Schirm haben oder es 100% wissen, und da zähle ich mich jetzt auch gut dazu. Also 1 bis 8 ist spielt dann quasi
spielt Playoffs in dem Sinn. 1 bis 8 spielt Playoffs, das sind momentan der Teams erster Platz Servette, zweiter IBE, dritter FCB, vierter GC, fünfter FCZ, sechster St. Gallen, siebter Rapperswil und achter Aarau. Neunter und zehnter, wo in die Abstiegsrunden würden kommen, ist Luzern und Thun. Thun müsste, wenn ich nicht komplett falsch bin, schon fix in dieser Abstiegsrunde sein. Und Luzern und Aarau, die kämpfen jetzt um den letzten Spot quasi für die Playoffs. Es ist noch ein Spiel, eben es ist noch ein Nachtragsspiel. Das betrifft sie beide aber nicht, wenn ich richtig bin. Ja, das betrifft sie beide nicht. Und ja, dementsprechend, wenn Luzern einen Punkt holt dann, und Thun verliert, dann macht es Luzern. Thun ist aber in der Pole Position und spielt gegen Rapperswil-Jona, auch ebenfalls daheim. Das heisst, wer Punkte holt, respektive die, die verlieren, die sind ziemlich sicher in dieser Abstiegsrunde.
Okay, interessant, ja.
Genau, wunderbar. Habe ich noch etwas vergessen, was resultattechnisch noch relevant war? Ich denke es nicht. Dann lass uns zum Abschluss, mein Freund, doch noch schnell einen Blick auf die anstehenden Länderspiele werfen. Und zwar trifft ja unsere Schweizer Nationalmannschaft am Freitag in Basel auf die Deutschen und dann nächste Woche auf Norwegen. Zwei leckere Spiele, ich freue mich unglaublich. Was ist deine Gefühlslage dazu? Wir werden sicher jetzt nachher auch noch schnell aufs Aufgebot schauen. Wie erwartest du und was erwartest du dir von diesen zwei Spielen?
Hey, das Allerwichtigste, dass alle gesund wieder heim, also zurückgehen. Im Hinblick nachher auch aufs Turnier, das dann bald mal vor der Tür steht. Ich glaube, dass die Schweiz Schwierigkeiten wird den Deutschen machen. Ich glaube, dass die Schweiz da, wenn nicht sogar, wird das Länderspiel für sich entscheiden. Siehst du?
Ja, also zuerst einmal muss ich sagen, dass ich mich immer freue, wenn wir gegen den Nachbarn aus Deutschland spielen. Es sind immer geile Spiele, die auch so ein bisschen traditionell ja, Wert haben. Dann zum anderen, auch weil ja eine gewisse Konkurrenz da ist. Ich glaube, die sehen wir Schweizer ein bisschen enger als die Deutschen. Ich glaube, die Deutschen unterschätzen uns immer noch ein bisschen. Das finde ich schon mal ein geiles Setup, aber dann auch, ja, ähnlich wie du, ich erhoffe mir viel von diesem Match. Also, ich bin im Verlauf von der Vorbereitung von diesem Podcast nochmal schnell so ein bisschen die Spielzeiten von unseren Spielern abchecken und ich muss sagen, ich bin echt, auch was das angeht, sehr positiv gestimmt. Das sind alle mehr oder weniger voll im Saft. Spielen in ihren Vereinen, ich bin zuversichtlich, weil ich auch glaube, dass mit den Deutschen ein Gegner kommt, der uns rein von der Spielweise sehr liegt. Ich denke jetzt hier auch zurück an das Spiel Andrea, wo ich nach wie vor der Meinung bin, das müsste man eigentlich heimbringen. Wenn der Ruben Vargas dort verstanden hat, wie das als Flügel mit Offside-Regeln funktioniert. Das ist ein fantastischer Spieler, sonst nicht falsch verstehen. Aber das sind kleine Details, dann hat es dort schon für einen Sieg gelangt. Ja, nein, ich bin super zuversichtlich. Deutschland hat viel Qualität, aber rein von der Gestandenheit von diesem Team bin ich sehr, sehr, sehr gespannt und freue mich unheimlich drauf. CC am Freitag.
Du weißt, das letzte Mal, wo Schweiz-Deutschland in Basel gespielt hat, mit Zuschauern, ich glaube, sie haben zwischenzeitlich mal dann noch in Corona-Zeiten mal noch in einem leeren Stadion gespielt, in Basel, sind wir noch Balljungs gewesen. Und dort hat noch R&R-Diak und so weiter, wie sie alle heißen, gespielt. Und haben dort, glaube ich, meinte ich sogar 5-3.
Richtig, 5-3 ist das Ding ausgegangen damals. R&R-Diak hat 3 oder 4 Goal geschossen. 3 ja. Goal, glaube ich, und der Lichtsteiner und der Memedi 8 ist noch eins. Aber ja, ja, das war ein geiles Spiel gewesen. Eins von den wenigen Spielen, wo der Marc-André Ter Stegen im Goal hat verbringen durfte. Bezeichnet auch ein bisschen für seine Nationalmannschaftskarriere. Aber nichtsdestotrotz, lass uns kurz einen Blick auf ein paar Personalien werfen in dem Kader. Weil ich finde, es gibt schon ein paar Sachen, die ich extrem spannend finde. Und wirklich auch deine Meinung dazu sehr gerne würde hören. Also, zum Aufgebot, ich nehme an, das wird euch allen nicht läufig sein, muss man ja noch sagen, dass der Filip Ugrinic ersetzt wird vom Noah Okafor. Ich glaube, dort fällt es schon an. Sicher eine Nomination, wo medial als auch von vielen Fußballfans ganz genau unter die Lupe genommen wird werden jetzt in diesem Lehrgang. Was erwartest du dort?
Vom Okafor? Ja, dass er das, was ich jetzt gesagt habe, auch einhaltet. Und ich glaube, das Gespräch stattgefunden und der Austausch. Und ich finde, jeder, vor allem wenn du so eine Qualität hast wie der Noah, dann solltest du eine zweite Chance bekommen.
Also ich bin natürlich schade für Ugrinic, dass er dort nicht zum Zug kann kommen. Aber ich freue mich in erster Linie mal dafür, für Noah, dass er jetzt die Möglichkeit bekommt. Ich glaube, man darf jetzt auch wieder die Kirche ins Dorf packen, auch wenn man das nicht so sagt, aber ich glaube, es ist klar, was gemeint ist. Das ist angesprochen, oder? Mit dieser Aussprache, die es gegeben hat. Ich glaube, er hat medial zu Recht seine Schelten bekommen. Ich bin zuversichtlich, dass er sich auch von seiner besten Seite wird zeigen, dort, wo er das kann und muss. Ich könnte mir jetzt noch vorstellen, dass er sportlich überhaupt keine Rolle spielt. Das würde, finde ich, noch ein bisschen zu Muri passen, dass er dort einfach mal abcheckt, wie der Noah mit dem umgeht und ihn nicht wirklich grossartig wird einsetzen. Vielleicht täusche ich mich auch, aber das ist so ein bisschen der Vibe, den ich so ein bisschen bei Muri spüre.
Aber was ist bei ihm? Ist er noch angeschlagen momentan gerade noch? Oder kommt von einer
Verletzung zurück? Nein. Er kommt aus einer Verletzung zurück. Er hat jetzt gerade sein Comeback gefeiert am Wochenende bei Leeds und ja, dementsprechend, also auch sonst denke ich, wäre ein Startelf-Einsatz überraschend zumindest. Ich kann mir vorstellen, dass er seine 20, 10 Minuten wird bekommen und dann halt muss oder soll zeigen, was drin liegt. Und auf die würde ich mich sehr freuen, wenn es so wie kommt.
Ja, aber das ist immerhin schon etwas. Vorher schon gesagt, es wird gar keine Rolle spielen. Ich glaube schon, dass also wenn der Montero vor ihm reinkommt, dann weiß ich dann auch nicht mehr, was
wir... Ja gut, aber also wir haben jetzt nicht allzu viel Erfahrungen mit dem Muri gemacht, aber du möchtest dich genauso wie ich auch noch an die Phase erinnern, wo wir den Muri als Trainer damals beim FCB so erlebt haben im Umgang mit jungen Spielern. Klar, da liegen 10 Jahre dazwischen und er hat sich weiterentwickelt, aber jetzt auch so, wie er grundsätzlich mit diesen Themen umgegangen ist, wäre jetzt schon nicht ganz überraschend, wenn er Noah zuerst einmal wird auf den Prüfstand stellen und schauen, wie er sich verhält, auch wenn es vielleicht keinen Einsatz gibt. Ich sage nicht, dass das passiert, aber ich fände es auch nicht überraschend, wenn er es so machen würde.
Ja, die Frage ist, ob du einen, der im vorgeschrittenen Alter ist, noch musst prüfen, das ist wieder etwas anderes, aber ich glaube, wenn er da sicher einen Teileinsatz wird, dann ist das sicher schon mal eine gute Basis für alles andere, was dann in Zukunft noch wird passieren mit diesen zwei oder sicher mit dem Okafor.
Wenn wir gerade, Robin, bei der Offensive sind, dort sticht so ein bisschen raus, es ist mit Breel Embolo nur ein gelernter, sage ich jetzt, Stürmer im Kader. Der Alessandro Vogt ist ja verletzt, da musste ich mich noch korrigieren lassen in der Gruppe, da habe ich schon ein bisschen hate-mässig reingeschrieben und ihn gefordert, bis ich dann festgestellt habe, dass er verletzt ist, also respektive bis der Till mich darauf hingewiesen hat. Was machen wir da mit dieser Situation? Ich denke, klar ist es noch mal bis zur WM, aber sicher ein Backup für ein Breel bräuchte man mindestens schon
eigentlich. Was ist mit dem Amdouni? Wie weit ist er eigentlich? Weißt du das?
Ich habe erst gerade einen Post gesehen von ihm auf Insta, wo er zurück ins Training eingestiegen ist. Der hat ja das Kreuzband gerissen. Ja, das ist natürlich auch noch eine Option, die eigentlich Bomben ist. Das ist ja ein mega toller Fußballer.
Ja, darf man aber auch nicht unterschätzen, von so einer Verletzung zurückkommen. Hey, viele Alternativen in dem Sinn, ja. Jetzt wäre es sicher cool gewesen, vom Zeitpunkt auch her, oder? Von der Formstärke vom Vogt. Blöd jetzt, dass es halt so ist. Ist schon ein bisschen eine Position, die man im Auge behalten muss, oder nicht?
Ja, ich finde auch, also es ist klar, oder? Es gibt nicht allzu viele Alternativen. Was ich noch schnell geprüft habe, und das hat mich dann auch ein bisschen überrascht, ist eine Alternative, die es noch gäbe, die nebst den zuletzt aufgebauten Zegiri und Itten wäre der Quadvodua. Der spielt halt in einer nicht ganz sportlich so relevante Liga, driftet aber sehr regelmäßig und ist ja doch schließlich auch an der EM dabei gewesen. Dass er nicht dabei ist, das, ja, ich bin jetzt nicht der allergrösste Fan, aber eben gerade mit Hinblick darauf, dass man sicher ein Backup braucht, wäre es eine Möglichkeit gewesen, ihnen auch nochmal eine Chance zu geben.
Durchaus. Vielleicht sind auch die Überlegungen wieder mal mit der hängenden Spitze zu spielen. Ich meine, der Rieder ist auch, finde ich, relativ gut in Form. Wäre ich mir natürlich erhofft, gerade in diesem Spiel gegen Deutschland, ist er allenfalls der Sanchez, weil der für mich gar nicht auf Superliga-Niveau ist.
Ja, gut.
und das trotzdem, man darf nicht vergessen, der ist auch immer noch am Zurückkommen von seiner schweren Verletzung. Ich glaube, das wäre sicher noch ein interessanter Charakter in diesem Spiel.
Oh, das wäre unheimlich spannend. Gib ich dir absolut recht. Übrigens, Fabian Rieder noch Goalschütze gesehen jetzt am Wochenende gegen den VfB Stuttgart. Bei der 5:2 Niederlage. Aber ja, der Alvin Sanchez ist die nächste Personalie, die man auf jeden Fall noch kurz muss besprechen. Du hast es angesprochen. Ist immer noch auf dem Weg zurück. Also von der Voraussetzung, dass er nicht irgendwie ein Setback hat, was die Verletzung angeht oder eine neue aufbricht, wird der potenziell noch besser. Und da muss auf jeden Fall eine Alternative sein. Es gäbe natürlich, der Muri spielt gern mit dem Johann Mansambi auf dem Flügel oder gegebenenfalls, glaube ich, hätte er ihn auch schon als Stürmer gebracht. Das wäre auch eine Option. Auch ganz spannende Personal. Ich finde, der macht gerade auch eine unfassbar coole Entwicklung durch.
Ja, macht schon Freude. Auch Yashari, Rieder.
Hey, mega.
Und Mansambi und so.
Mega, die sind alle mega in Form.
Wo ich auch sehr viel von ihm halt. Ja. Also, da kommt schon. Ist nicht so kritisch, wie es auch schon war.
Nein, richtig gut. Also eben, ich sage ja, also es stimmt echt sehr, sehr zuversichtlich, was wir da alles mitbringen. Und ich finde, es wäre auch ein geiler Zeitpunkt, um mal ein Statement zu setzen, gerade gegen die Deutschen. Ich gebe es offen und ehrlich zu, auch ein bisschen emotional behaftet. Aber ich halte nicht viel von dieser Mannschaft. Ich mag die Spieler im Einzelnen unglaublich. Also wirklich jetzt ganz viele darunter, was ich cool finde. Ich bin auch sehr gespannt, wie jetzt zum Beispiel Leonard Karl, der das erste Mal dabei ist, sich wird präsentieren. Aber auch sonst, es gibt coole Spiele darunter und nichtsdestotrotz, ich finde, Deutschland ist ein bisschen auf dem Holzweg und als jemand, der doch auch relativ regelmäßig, sag jetzt, Fußballmedien konsumiert aus Deutschland selber, da ist schon ein Maß an Selbstbeschätzung vorhanden. Und dementsprechend, ich fände es grossartig, wenn man ja, ihnen könnte zeigen, dass der kleine Nachbar da ja, guten Fußball spielt. Und das haben wir ja zuletzt auch.
Ich glaube schon, dass die das auch bewusst sind, in erster Linie, wie sie selber unterwegs sind, aber auch wie die Schweiz unterwegs ist. Und darum wird das ein sehr interessanter Match. Und ich glaube, dass eben nochmal, die Schweiz wird Deutschland grosse Probleme bereiten.
Ja, bin ich auch zuversichtlich, auf jeden Fall. Ich habe noch zwei Personalien zum Abschluss, bevor wir dann dort den Deckel drauf machen können, Robin. Und zwar zum einen, ich weiss es nicht, ob du das mitbekommen hast, beim Spieler Nicolas Bosshardt. Das ist der Brasilianer.
Ja, und ich habe etwas gelesen.
Was hältst du von dem? Nicht vom Spiel. Ich nehme jetzt nicht an, dass du schon viel Spiel gesehen hast von dem, aber so ein bisschen das Thema.
Aber wo spielt er jetzt?
Der hat einen Einsatz gehabt für eine Minute bei Sao Paulo in der ersten Mannschaft bis jetzt.
Okay, und der ist Doppelbürger, ja? Aha. Jo, jetzt dir da Feedback zu dem Spieler.
Nein, kann schon nicht. Aber es geht gar nicht um das. Es geht um die Haltung und Handhabung.
Ey, müssen wir den Jungen hören, was er zu dem, ich meine, der Nils Reichmuth ist auch einer, wo eine ähnliche Situation hat mit einem südamerikanischen Nationalteam. Das ist der Spieler selber, wo das muss rausgespüren. Aber ja, was der jetzt der Schweiz würde bringen, keine Ahnung.
Nein, das ist ein Wild Guess. Das ist klar. Hey, ja. Ich habe es ein bisschen gefragt, weil ich störe mich ein bisschen dran, ehrlich gesagt. Also, fairerweise muss man sagen, die Thematik ist jetzt so, wie ich es wahrgenommen habe, mal prinzipiell von den Medien gemacht worden, aber das ist ja sicher etwas dran. Und dann denke ich mir halt schon auch, klar, es ist ein brasilianisches Talent, wo auf Tour hochgradig interessant könnte werden. Nichtsdestotrotz, wir haben auch andere Spieler, wo schon einen Schritt weiter sind, sowohl in ihrer Karriere als auch etabliert in der Schweiz, sorry. Und ja, das hat es mich ein bisschen verwundert. Ich meine, der ist linker Verteidiger, wenn ich jetzt das da richtig recherchiert habe. Und ich meine, der Michael Heule wird mit Thun jetzt Meister. Und über den redet niemand so. Ich tue jetzt überhaupt nicht den Stammplatz fordern oder so, gar nicht. Aber dort wird überhaupt keine Diskussion aufgemacht. Und es spielt ja überhaupt keine Rolle, ob er Brasilianer ist oder sonst irgendein Land. Aber ja, ich finde, habe jetzt irgendwie gefunden, das steht jetzt für mich nicht unbedingt in einem Mega-Verhältnis.
Ja, und zudem ist er mit dem UAE immer zuverlässig, voilà. Wo auch die Position kann spielen, wo sehr gut in Form ist momentan. Und ich finde, man kann das beobachten, aber Heule, den haben wir schon länger auf dem Zettel. Das ist auch einer, der potenziell früher oder später, wenn er nochmal einen Schritt könnte machen, was ich ihm zutraue. Also ich finde jetzt nicht, dass wir da grosse Probleme haben auf dieser Position. Mm. Aber ja, du sagst es gut, über Heule reden relativ wenig und er hat sehr gutes Potenzial noch.
Ja, finde ich auch, da sind wir wieder bei dem Thema Signal an die Super League gesendet. Ich finde, dort, das ist jetzt nicht etwas, was der Muri den Eindruck gemacht hat, als wäre das bei ihm eine Priorität. Also, ich meine, der Vincent Sierro ist auch wieder dabei. Ich glaube, man weiss, wieso er so geschätzt wird von Muri, ist ein sicherer Wert und jemand, den er kennt und verlässlich und hat natürlich auch phasenweise wirklich tolle Saisons geschüttet, ist aber jetzt in einer Liga, wo in dem Sinn sportlich nicht grossartig relevant war. Ich muss lachen, weil wir haben es im Vorgespräch noch von Bertone gehabt. Ich finde, ob jetzt der Bertone da mitnimmst oder der Vincent Sierro, macht jetzt nicht so einen Unterschied. Und ich finde, wie gesagt, also zwischendurch dürfen wir auch mal gewissen aus der Super League das ermöglichen. Es ist ja doch dann immer noch die heimische Liga. Aber gut, also. Ja, ohne jetzt dort Kritik zu üben. Ich meine, Muri wird seine Gründe haben. Und solange die Resultate stimmen, ist es wortwörtlich scheißegal, wie es ausgeht. Aber das sind so Details, wo ich mir den Namen durch den Kopf gehen lasse. Und ja, allerletzter Punkt, Robin. Für mich, wo auch noch sehr spannend ist, das ist schon ein jahrelanges Thema bei der Schweizer Nationalmannschaft, und zwar geht es um Danny Zakaria. Ist ein absoluter Stammspieler, Leistungsträger und sogar mittlerweile Captain bei Monaco. Und ja, auch dort wird's eine Aufgabe sein für Amuri. Der müsse zwungenermassen integrieren in das Team. Weil, der hat sich absolut gefangen vor einer schwierigen Phase. Und das ist bis jetzt immer ein mega Thema gewesen, oder? Weil es im Zentrum nicht funktioniert hat. Man hört, dass die Innenverteidigung mal jetzt ein Thema sein könnte. Wie stehst du zu diesem Thema?
Hey, im Hinblick aufs Turnier im Fall mega wertvoll. Mhm. Weil du dort auch wieder anhand von, er hat ja auch sein eigenes Profil, das er mitbringt, Alternativen hast. Und du weißt nie, was in einem Turnier passiert. Er spielt schon meistens eher hinten bei Monaco.
Er spielt tatsächlich, ich bin jetzt auch, kann sagen, vor mir, er hat die letzten 8 Matches mit einer Ausnahme jeweils in einer Verteidigung gespielt.
Mhm. Nein, da ist durchaus eine gute Möglichkeit fürs Turnier und das wird noch, sag ich jetzt einfach mal so, hypothetisch relativ wichtig dann auch an der WM. Mhm. Und nochmal, du weißt nie, was passiert. Und für einen Trainer wahnsinnig dankbar, wenn du so einen hast. Zudem ist er ein super Typ, ist schon lange dabei und ganz toller Charakter auch innerhalb der Mannschaft und das wird auch sehr geschätzt. Also, absolut. Ich sehe es eher positiv, als jetzt irgendwie, du musst Platz machen oder einen verjagen oder wie wird es denn sehen? Am Schluss muss dann der fitteste und der beste Spieler auf dem Platz. Und für das hast du dann den Trainer, der taktisch dann sich auch etwas überlegt, was auf der Gegenüberseite ist, oder?
Ja, also so versöhnlich, wie du das jetzt hier gerade zusammengefasst hast und trotzdem sportlich und inhaltlich spannend, hätte ich es definitiv nicht auf die Reihe bekommen. Und dementsprechend, ja.
Ist ja gut, wenn der Mauri ein bisschen Kopfweh hat, oder? Muss er sich ein bisschen anstrengen,
wenn er ihn aufstellt. Wenn es nach mir geht, hat er am liebsten Kopfweh am Samstag am Morgen, wenn er nach der vierten Zigarre aufwacht und 4-0-Sieg von der Schweiz gegen Deutschland nochmal Revue passieren lässt. Das wäre mir grundsätzlich am liebsten. Wie gesagt, ich bin aber auch zuversichtlich. Und ja, alles andere, wie immer sportlich, hast du wunderbar abgerundet. Dementsprechend denke ich, ja, können wir euch jetzt ready für die Nationalmannschaftspause entlassen. Und Robin, bei dir möchte ich mich herzlich bedanken, dass du am Start gewesen bist. Hat Spass gemacht. Ich bin richtig stolz auf uns. Wir sind mit einem doch relativ vollen Programm richtig gut durchgekommen mit der Zeit.
Ist doch gut. Hat auch Spass gemacht.
Perfekt. Und wir hoffen natürlich auch, dass es euch Spass gemacht hat. Und werden uns sicher wieder melden, aufgrund von dem, dass der Match ja am Freitag ist, passt das bestens. Das heisst, nächste Woche gibt es dann wieder eine reguläre Folge. Es ist auch wieder mal eine Gastfolge im Anmarsch. Dementsprechend dort auch die Augen und Ohren offen behalten. Und bis dann würde ich sagen, folgen uns doch auf unseren sozialen Medien. GameChanger Talk Bodenstrich auf Instagram und GameChanger Talk auf TikTok. Wenn ihr nichts verpassen wollt, und auch sonst gern in Kontakt treten mit uns, wenn ihr Fragen habt. Wie gesagt, ich glaube, die Folge hat auch wieder ein, zwei Sachen geboten, wo man kann nachfragen kann. Und das dürft ihr oder sollt ihr unbedingt machen. Da können wir gern drüber diskutieren und drüber blödeln. Und wenn ihr uns am Schluss von all dem, was ich jetzt gesagt habe, noch wollt, eine 5-Sterne-Bewertung geben auf den Podcasts eurer Wahl, dann freut uns das natürlich auch riesig. Von dem her würde ich sagen, habt eine gute Woche und dann hören wir uns schon bald wieder. Bis dann, tschüss zusammen.
Ciao zusammen.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@crit.online.